Ich bin nicht nur ein Kapitel. Ich bin Jeannie und ich freue mich, euch zu einer ganz persönlichen Vorlesestunde mitnehmen zu dürfen. Hierbei geht es darum, wie ich es geschafft habe, zweimal gegen einen seltenen Brusttumor zu kämpfen, wieso ich mit Anfang 30 keine Brüste mehr habe und wie sich das Krebsdasein auf alle Parteien auswirken kann. Ich besitze trotzdem noch die Frechheit, groß zu träumen und nehme euch dabei mit, denn Krebs betrifft uns alle. Lasst uns einen Raum schaffen, wo Betroffene, Angehörige und auch Ärzte sich austauschen können, ohne sich gegenseitig zu verurteilen.
Real Talk.
Hallo liebe Zuhörer und herzlich willkommen zum allerersten Kapitel von mir. Doch bevor es mit der Vorlesestunde losgeht, möchte ich mit euch wirklich ernsthaft reden. Im Real Talk erzähle ich euch, wie es mir gerade geht, wofür ich dankbar bin und was mir diese Woche wieder passiert ist. Und vor allem möchte ich auf euch eingehen, auf eure Geschichten, die mich berührt haben, auf eure Fragen, all das, was ihr mir bei Instagram oder per E-Mail zusendet. Lasst uns beginnen. Können wir mal bitte ernsthaft darüber reden, dass es gar nicht so einfach ist, einen Podcast aufzunehmen? Entweder der Staubsaugerroboter fängt an zu saugen oder der Nachbar mäht auf einmal seinen Rasen. Ja, das Kind ist krank oder der PC hat zum 1000. Mal wieder ein Update. Ich persönlich muss lernen, dass es diesen perfekten Moment zur Aufnahme einfach niemals geben wird. Also bitte ich euch, lieb mit mir zu sein. Lasst uns einfach zusammen perfekt und perfekt bleiben. Denn das Leben ist nicht perfekt und es wird es auch niemals sein. Aber wir können es zu unserem perfekten Dasein machen. Nicht für andere, sondern einfach für uns selbst. Zur Frage, wie es mir geht. Ich glaube, jeder kennt es, der eine Allergie hat, der aussieht wie Quasimodo um die Augen. Schrecklich. Meine Augen sind rot und mein Gesicht ist aufgequollen. Ja, durch die Therapie ist es irgendwie noch 10-mal schlimmer geworden und nichts hilft. Keine Augentropfen, keine Tabletten. Ja, ich glaube, da müssen wir alle durch. Wenn ihr Tipps oder Tricks habt, wie wir das gemeinsam besser aushalten können, schreibt mir gerne bei Instagram. Ich bin nicht nur ein Kapitel. Ja. Ihr könnt mir dort auch gerne eure Geschichten hinterlassen, wie es euch als Angehörige, als Betroffene geht oder auch gerade aus der Ärztesicht. Das würde mich persönlich auch total interessieren, wie es euch als Ärzte damit geht, wenn ihr so eine Diagnose oder ja, vielleicht sogar die Todesnachricht überbringen müsst. Geht es wirklich so spurlos an einem vorbei? Lernt man das? Wer bringt einem sowas bei? Also an alle Ärzte da draußen, die das hören, Feedback ist von euch erwünscht. Auch für die anderen Zuhörer, für die Betroffenen und für Angehörige, wie wir am besten damit umgehen können, damit wir auch Ärzten gegenüber sensibler werden. Denn vielleicht sind Ärzte doch nicht so ein unsensibles Volk, aber dazu in einem späteren Kapitel mehr. Kommen wir zu der Frage, wofür bin ich die Woche besonders dankbar? Ich glaube, ich bin jedes Mal dankbar, wenn ich meine Kinder so richtig herzhaft lachen höre, wenn ich mich mit ihnen ins Bett oder aufs Sofa kuscheln kann, einfach die kleinen Momente genießen kann. Und ein großes Dankeschön an meinen Ehemann, der den Podcast und auch mein zukünftiges Buch mit mir zusammengestaltet. Vielen lieben Dank, mein Schatz. Er spricht übrigens auch die kleinen, wir nennen sie Plinks, ein. Ich hoffe, euch gefällt die Stimme. Ich mag sie sehr. Eine Geschichte, die mich berührt hat, fand im Krankenhaus statt. Bis zu diesem Zeitpunkt lief alles schief, was nur schief gehen konnte. Meine Blutwerte waren wieder einmal verschwunden, bis zu dem, dass ich beinahe die falsche Dosis an Medikamenten bekommen hätte. Ich fühlte mich überhaupt nicht ernst genommen. Ich dachte, es läge an meinem Alter, weil ich dort immer die Jüngste war. Ein paar Tage später sollte ich dann die richtige Dosis erhalten und saß mit einer älteren Dame zusammen im Ärztebereich. Sie war 72 Jahre alt. Und was war? Sie fühlte sich ebenfalls aufgrund ihres Alters nicht ernst genommen. Liegt es vielleicht gar nicht am Alter? Liegt es an unserer persönlichen Einstellung oder an der Art und Weise der Ärzte? War es einfach nur ein Zusammenspiel aus allem oder letzten Endes nur ein schlechter Tag? Egal, was es auch war, dieser Tag sollte keiner werden, auch wenn die Chemomittel nur so in uns hineinflossen. Wir unterhielten uns über den Schwerbehindertenausweis. Bei ihr waren es 100%. Die Todesdiagnose. Als sie es mir berichtete, schossen ihr Tränen ins Gesicht. Aus meiner Vergangenheit als Fitnesstrainerin wusste ich, wie ich Menschen motivieren und auch trösten konnte. Doch diese Situation überforderte mich. Meine größte Angst ist es, diese Diagnose zu erhalten. Und jetzt saß sie vor mir. Und sie war nicht meine. Brustkrebs ist zu 80% heilbar und wird mittlerweile ganz schön verharmlost. Es ist Krebs und die schlimmste Diagnose kann dich trotzdem treffen. Ich muss ehrlich sagen, dass ich dachte, ältere Menschen finden sich mit der Diagnose eher ab als jüngere. Doch all die Menschen, die ich kennenlernen durfte, wollten nicht die Reise des Lebens beenden. Und auch da spielte das Alter keine Rolle. Ältere Menschen sterben. Das ist der Lauf der Zeit. Doch auch Babys, Eltern oder deren Kinder können schon früh versterben. Das hat mir gezeigt, dass Zeit ein kostbares Gut ist. Und egal wie viel Zeit uns bleibt, wir sollten sie nutzen. Und jetzt zur heutigen Folge. Ich bin nicht nur ein Kapitel. Die Schlagzeile. Zur ersten Folge, da habe ich mir die Frage gestellt, was wäre mein Leben, wenn es eine Schlagzeile wäre? Was wäre euer Leben, wenn es eine Schlagzeile wäre? Bei mir würde wahrscheinlich auf dem Titelblatt stehen, seltener Brusttumor in Deutschland entdeckt, die Ärzte sind ratlos. Oder zweimal hat sie gegen den Krebs gekämpft und ihn bekämpft. Doch was passiert beim nächsten Mal? Mutierte Milchzyste oder Anfang 30 und keine Brüste mehr. All das hat mich in den letzten 4,5 Jahren beschäftigt und wird mich wahrscheinlich auch weiterhin die nächsten Jahre beschäftigen. Doch um euch meine Geschichte erzählen zu können, muss ich jetzt fast 5 Jahre in die Vergangenheit zurückreisen. Alles fing mit einer Milchzyste an, nach der Geburt meines Kindes. Sie wollte, egal was ich auch tat, einfach nicht weggehen. Also wurde die 140 Milliliter, damals noch kleine Zyste, punktiert. Nicht einmal 2 Wochen später schwoll die Brust erneut an. Sie wurde rot und heiß. 360 Milliliter. Laut pathologischem Befund war es aber immer noch Milch. Es wurde immer und immer wieder punktiert, bis es hieß, sie brauchen eine Operation. In der Radiologie schauten entsetzte Augen auf den Ultraschallbildschirm. Ich erkannte sofort, dass etwas nicht stimmte. Als ich lockerflockig fragte, was man denn da so sieht, meinte sie mit stockender Stimme, dass sie so etwas noch nie gesehen hatte. Diesen Spruch hörte ich zu dem Zeitpunkt nicht zum ersten Mal. Schon das Gebilde meiner Brust ließ Ärzte an ihre Grenzen stoßen. Ich weiß nicht, was es ist, aber es scheint nichts Gutes zu sein, hörte ich die Ärzte zu mir sagen. 8 Ärzte wiesen mich bis zu diesem Zeitpunkt zurück. Die rechte Brust wurde immer größer. Die Flüssigkeit veränderte sich. Eine Operation war unumdenkbar. Doch sie musste warten. Das Gebilde in meiner Brust sah aus wie Bubble Tea. Doch schmackhaft war an der ganzen Situation rein gar nichts. Schlagzeile für Schlagzeile. Doch mein Leben war kein Boulevardblatt. Es war die bittere Realität. In meiner Brust wuchs etwas heran und man konnte mir nicht sagen, was es war. Ihr könnt zum Mond fliegen und zurück, aber ihr könnt mir nicht sagen, was das in meinem Körper ist. In der Charité stellte ich dieses große Gebilde, welches sich mittlerweile Helmut taufte, vor. Nach erschrockenen Augen und einigen Untersuchungen später musste ich zum Auswärtegespräch wiederkommen. So eine Bubble zu punktieren war gar nicht so einfach. Schmerzhaft und viele Nadelstiche unter meiner Haut trifft es wohl eher. Eine Ärztin und 4 Hipsters die sich Studenten nannten, schauten mich mit mitleidigen Blicken an. Die Ärztin wusste nicht so recht, wie sie anfangen sollte. Ich war zu diesem Zeitpunkt 28 Jahre alt. Sie vielleicht nur ein klein bisschen älter als ich. Wie sie schon vermutet hatten, ist Helmut etwas Böses, begann sie mit ihrer freundlich zarten Stimme. Ich stimmte kopfnickend zu. Erst bei der Hälfte des für mich endlosen Gespräches benutzte sie das Wort Brustkrebs. Wollte sie jetzt, dass ich weine? Im Nachhinein erkannte ich ehrlich gesagt gar nicht den Ernst der Lage. Ich hatte die besten Blutwerte, war topfit und habe vor kurzem ein Baby zur Welt gebracht. Wir sollten uns dringend bei einer Kinderwunschklinik vorstellen, weil ich nach der Chemotherapie zu 99,9% auf natürlichem Wege keine Kinder mehr bekommen könnte. Wie? Keine Kinder mehr? Mein Mann wollte doch mindestens 2. Und Chemotherapie? Ich fragte noch einmal nach. Ja, wir würden Ihnen dringend raten, eine Chemotherapie zu machen. Und dabei werden Sie auch Ihre Haare verlieren. Bis zu diesem Zeitpunkt verstand ich nur Bahnhof. Kann man Helmut nicht einfach rausoperieren? Sie erklärte mir, man wisse nicht, ob die Chemotherapie anschlagen würde. So beobachtet man das Gebilde in der Brust, ob es im weiteren Verlauf kleiner werden würde. Ich bekam einen Laufzettel und viele, viele weitere Termine. Auf der Heimfahrt im Zug wusste ich nicht so recht, was ich fühlen oder denken sollte. Zu Hause fing ich an, mir einen Ordner anzulegen. Es gab einen Bereich für Fragen, die ich mir selber stellte, mit den dazugehörigen Skizzen, die ich anfertigte. Bei den weiteren Terminen erfuhren wir, dass es laut Krebsregister diesen Krebs zu dem Zeitpunkt nur ein weiteres Mal auf der Welt gab. Ich war geschockt. Meine Brust wurde erneut punktiert. Es schmerzte immer mehr. Bei der Mammographie fing ich vor Schmerzen an zu schreien. Die arme Schwester, sie war so lieb und freundlich. Und ich war ein kleines Biest. Rückblickend betrachtet verstehe ich bis heute nicht, wieso diese Untersuchungen stattfand. Ich war zu jung, man konnte durch das dichte Brustgewebe rein gar nichts erkennen.
Achtung, Achtung, Eilmeldung.
Ich habe eine große, große Bitte an euch. Wenn ihr Ärzte oder Personal in diesem Bereich seid, könnt ihr mir sehr gerne bei Instagram dazu schreiben. Das würde mir sehr viel helfen, ob ihr wisst, ob diese Untersuchung wirklich unsinnig war, ob es Geldmacherei war oder ob man vielleicht doch noch was anderes hätte sehen können. Der Weg zur Charité war einfach viel zu weit, also wechselte ich zu Chemobeginn in ein nähergelegenes Krankenhaus. Dort traf ich einen Oberarzt, der mich bis heute medizinisch begleitet. Nach der zweiten Chemotherapie fühlte sich meine Brust mit 750 Milliliter undefinierbare Flüssigkeit. Der Tumor drang nach außen, die Haut blau und nahezu durchsichtig. Wenn die nächsten 2 Chemotherapien nicht wirken, dann können wir nichts mehr für sie tun. Ich persönlich glaube, dass ich an diesem Zeitpunkt erst verstanden habe, dass ich vielleicht mein Baby nicht aufwachsen sehen werde. Und an diesem Wochenende weinten wir zum ersten Mal alles heraus. Meine Gefühlslage ist heute viel intensiver und viel emotionaler als 2019, obwohl die Ärzte nicht mehr daran geglaubt haben, dass ich es überleben werde, hatte ich dort nie das Gefühl, dass ich wirklich sterben werde. Die Chemotherapie hatte mich komplett umgehauen. Ich war wie in einer Art Wachkoma gefangen. Schon im Taxi nach Hause fielen mir die Augen zu. 5 Tage lang kein Zähneputzen, keine Kommunikation. 5 Tage lang gefangen im Bett. Der Eimer war zu diesem Zeitpunkt mein bester Freund. Es drehte sich. Ein Kater, der 5 Tage lang anhielt. Ohne Party, ohne Happy End. Meine Blutwerte waren derart schlecht. Doch ich zog es durch. Bei jeder Chemogabe im Krankenhaus übergab ich mich. Es war wie im Film. Doch ich war trotzdem glücklich. Glücklich, meinen Mann zu haben, mein Baby zu hören, wenn ich es schon nicht sehen konnte. Und die wenigen guten Tage, die mir bis zur nächsten Chemotherapie blieben, zu genießen. Eine Freundin sagte in ihren Neujahrsglückwünschen zu mir, dass sie mir ein besseres Jahr wünscht. Ich antwortete ihr und meinte, dass ich im Jahr 2019 ein Haus gekauft, geheiratet und den ersten Geburtstag meines Sohnes miterleben durfte. Es war rückblickend ein wunderschönes Jahr. Trotz der schönen Zeiten in diesem Jahr war ich einfach fest davon überzeugt, nachdem ich erfahren durfte, wie sich eine Chemotherapie bei mir anfühlte. Wie es ist, vom Partner zur Toilette oder die Treppe hinuntergetragen werden zu müssen. Oder hilflos dazuliegen, wenn dem Kind etwas hinunterfällt. Man kann ihm nicht helfen. Ich war so davon fest überzeugt, dass ich nie wieder in meinem Leben eine Chemotherapie machen werde. Um euch die Angst zu nehmen, muss ich euch aber auch davon erzählen, dass die Chemotherapie bei jedem Menschen unterschiedlich verläuft. Und das ist auch gut so. Sollte euch eine Chemotherapie bevorstehen, müsst ihr keine Angst haben. Ich habe so viele Patienten getroffen, denen es gut ging. Sie waren müde, sie waren schlapp. Aber sie waren zurechnungsfähig. Sie konnten essen und trinken und ihr Leben weiterleben. Doch es gibt diese Fälle, wie mich, die es nicht gut vertragen haben. Und dafür möchte ich sensibilisieren. Gerade an Ärzte, sie lernen aus dem Lehrbuch. Sie kennen eine Chemotherapie nicht, wie sie sich auf den eigenen Körper auswirkt. Ich bitte um Verständnis, wenn ein Patient vor euch sitzt. Schenkt dem Patienten Gehör, denn er schenkt euch sein Vertrauen. Ach ja, ihr merkt, es betrifft mich immer noch ganz schön dolle. Doch ich sitze immer noch hier, 4,5 Jahre später. Und endlich habe ich den Mut und die Kraft gefunden, meine Geschichte mit euch zu teilen. Zu jedem Kapitel versuche ich euch noch einen kleinen Tipp aus meinem persönlichen Erfahrungsschatz mitzugeben. Es ist allein euch überlassen, ob ihr ihn annimmt oder ob ihr andere oder sogar bessere Erfahrungen sammeln durftet.
Tipp des heutigen Kapitels.
Mein persönlicher Kapiteltipp an euch ist, dass ihr euch immer mehrere Ärztemeinungen einholt. Es gibt Ärzte, die haben in frühen Jahren schon viel erleben dürfen, viel sehen dürfen und viel mitarbeiten können. Dann gibt's Ärzte, die aufgrund ihres Alters Lebenserfahrung sammeln können. Wichtig ist, dass ihr euch bei dem Arzt, für den ihr euch letztendlich entscheidet, wohlfühlt. Und am Ende des jeweiligen Kapitels lasst uns doch mal schauen, was uns im nächsten Kapitel erwartet.
Infos zur nächsten Folge.
In der kommenden Folge zurück geht es um meine Zweitdiagnose letztes Jahr. Was in der Zwischenzeit alles so passiert ist und wie der Brustkrebs ohne Brüste trotz allem wiederkehren kann. Für welchen Weg ich mich dieses Mal entschieden habe und wie es mir und meiner Familie damit geht, erfahrt ihr im kommenden Kapitel zurück. Begleitet mich auf Instagram. Ich bin nicht nur ein Kapitel. Dort versuche ich gemeinsam mit euch wieder fit zu werden. Lasst uns gegenseitig motivieren und füreinander da sein. Jetzt verabschiede ich mich von euch. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wir hören uns jeden zweiten Freitag überall da, wo man Podcast hören kann. Das war für euch Genie mit Ich bin nicht nur ein Kapitel.